ARD.
Ich bin Mario Neumann und mache den Bremen 2 Podcast Eine Stunde Reden. Mit einem Schild in der Hand laufe ich rum, auf dem eben genau diese Frage steht. Eine Stunde Reden? Fragezeichen. Ich treffe irgendwann irgendwo irgendeinen Menschen, verabrede mich, wir setzen uns ins Studio und reden. Diesmal bin ich ein bisschen stolz, möglicherweise einen Star von übermorgen präsentieren zu dürfen, wenn es um Hundeflüsterer geht.
Ja, das ist auch immer, die Leute sagen, dann wirst du ja die zweite Martin Rütter. Und ich so, nee, ich werde die erste Kaschner.
Die erste Lina Kaschner.
Die erste Lina Kaschner. So.
Warum gibt es da eigentlich noch gar keine Frau?
Weil tatsächlich früher Hundetrainer auch ein sehr männlicher Beruf war.
Das ist bestimmt so dieses archaische Bild des hart durchgreifenden Mannes.
Genau.
Und dann sagst du, ich habe damals schon Muay Thai gemacht, als sie alle noch...
Sollen die mal kommen?
Genau.
Ich wollte schon immer gerne irgendwann berühmt sein, aber ich weiß nicht, ob als das.
Dabei geht es gar nicht so sehr darum, den Hunden was zu flüstern, sondern eher den Menschen, analysiert Lina Kaschner die aktuelle Hundetrainer-Prominenz. Wie sie zu ihrer Ausbildung kam, was sie sonst fast gemacht hätte und als Plan B behält, das verrät sie uns alles. Außerdem erzählt sie von 2 schlimmen Kindheitserlebnissen, wie viele Therapien sie hinter sich hat und dass eben nicht immer alles rund läuft.
Ich fühle mich sehr oft allein. Ich habe schon immer eigentlich Probleme damit gehabt, Freunde zu finden. Das ist so ein Thema, das zieht sich durch mein Leben. Was, glaube ich, auch ein Thema ist, über das man häufiger sprechen sollte, weil ich glaube, dass ich damit nicht alleine bin.
Wie das perfekte Wochenende für Lina Kaschner aussieht, wann sie ihren ersten Hund bekommen hat und wohin sie schon mit ihrem Campingbus unterwegs war, das hören wir jetzt alles hier in der ARD Audiothek. Hallo Lina.
Hallo.
Wir haben uns auf ein Du geeinigt.
Ja.
Du hast gesagt, bitte, bitte du, weil man fühlt sich sonst auch schon alt, oder? Ein bisschen.
Also ich fühle mich da nicht unbedingt alt, aber, also es klingt doof, aber ich habe das nicht nötig, gesiezt zu werden.
Okay, cool. Ich war unterwegs mit meinem Schild, eine Stunde reden. An der Brillkreuzung kommt Lina um die Ecke. Nee, bin ich auf dich zugelaufen?
So halb, halb. Ich habe euch gesehen und fand es interessant und habe dich angeguckt und dann kamst du auf mich zu.
Und dann sagtest du so ziemlich, nachdem ich dir gezeigt habe, wie das da so aussieht in der ARD-Audiothek mit den Überschriften und so. Ah ja, cool, da kommt dann...
Was habe ich gesagt?
22 und langweilig.
Ja, genau. 22 und langweilig.
Fand ich sehr schön provozierend.
Ja.
Ich bin gespannt, was sich hinter langweilig verbirgt. Du wolltest von wo nach wo?
Ich musste für meine Arbeit zum Steuerberater und vom Steuerberater bin ich dann durch die U-Bahnstraße wieder zurückgelaufen.
Und es war alles noch so ein bisschen ruhig, ne? Es war noch relativ früh am Tag.
Aber sehr schwül. Deswegen war ich ziemlich fertig.
Es ist heute Tag 1 nach dem heißesten Tag des Jahres. Das stimmt. Das heißt, diese Aufzeichnung von den Stadt Mitte August.
Mhm.
Wie hast du den heißesten Tag verbracht? Durch wie viele Pools bist du gesprungen?
Ich war in gar keinem Pool, ich war mit Freunden am Werdersee.
Also ein großer Naturpool sozusagen.
Genau.
Und du warst nicht die Einzige?
Ich war definitiv nicht die Einzige, nein.
Ging's noch oder wart ihr viel im Wasser oder war's
Nein,
eher...
wir waren nur einmal im Wasser und haben uns dann einen Schattenplatz gesucht und dann war es auszuhalten, aber man saß sich schon mit den anderen ein bisschen auf dem Schoß, aber es ging.
Und was habt ihr gemacht dann? Gegessen? Geschnackt?
Ich habe eine Wassermelone gekauft und leider war sie gelb, fleischig und das wollte ich eigentlich nicht und deswegen war sie nicht lecker. Und dann haben wir ewig uns mit dieser Wassermelone beschäftigt und haben übers Leben geredet.
Schön.
Mhm.
Und die Leute kennst du alle noch aus der Schulzeit oder?
Nein.
Aus der Ausbildung? Oder?
Nee, tatsächlich habe ich außer zu meinem Freund zu keinem Menschen aus meiner Schulzeit noch Kontakt. Die habe ich über den Arbeitskollegen von meinem Freund kennengelernt.
Und der Freund arbeitet woanders als du?
Ja.
Der war nur früher mit dir in der Schule.
Genau, wir kennen uns seit der 5. Klasse.
Das ist schon fast ein bisschen romantisch, oder?
Oder?
Ja.
Und jetzt sind wir schon 6,5 Jahre zusammen und waren vorher immer beste Freunde.
Und ist noch mehr geplant? Wird man sehen, wird das Leben zeigen?
Darüber reden wir jetzt nicht.
Schön. Reden wir über das letzte Buch, das du gelesen hast. Liest du gerne Bücher?
Ich lese gerne Bücher, ja. Ich habe super schnell lesen gelernt, weil in meiner Familie auch alle lesen. Und dann habe ich unfassbar viel gelesen, bis ich zu meinem 13. Geburtstag mein erstes Smartphone geschenkt bekommen habe. Und dann habe ich Ewigkeiten gar nicht gelesen. Und jetzt habe ich im Mai alle meine sozialen Netzwerke gelöscht von meinem Handy. Und seitdem lese ich wieder sehr viel. Und das letzte Buch, was ich gelesen habe, war »Als wir Freundinnen waren«. Das ist geschichtlich, ging um 2 junge Mädchen, die in der Zeit des Zweiten Weltkriegs in England gelebt haben. War sehr anspruchsvoll. Das Buch, was ich jetzt gerade lese, ist weniger anspruchsvoll. Das heißt King of Sloth. Kannst du ja googeln. Alle, die das jetzt kennen, wissen, warum ich lache, aber
ich weiß
mehr
es leider
möchte
nicht,
ich dazu auch nicht sagen.
Einverstanden?
Genau.
Aber es liest sich ein bisschen leichter.
Es liest sich deutlich leichter, ja.
Aber was hast du bei diesem anderen Buch mitgenommen?
Ich lese sehr gerne Bücher, die fesselnd sind und bei denen ich was über die Geschichte lerne, weil ich den Geschichtsunterricht, den ich in der Schule hatte, zum Großteil nicht so gut fand. Und ich bin aber auch nicht der Fan, jetzt so rein geschichtliche Bücher zu lesen. Und deswegen mag ich das immer gerne, wenn das da so ein bisschen mit eingestrickt wird.
Und gibt es diese eine Sache, die dir hängen geblieben ist nach diesem Als wir Freundinnen waren Buch?
Ja, dass ich nicht wusste, dass es Kinderevakuationen gab. Das fand ich sehr interessant und auch sehr erschreckend.
Was Menschen sich gegenseitig...
Ja, also ich meine, die Eltern haben es ja auch nur zu dem Besten der Kinder getan. Aber wenn ich mir vorstelle, ich wäre mit 9 evakuiert worden von meiner Mutter weg, das stelle ich mir ganz schön furchtbar vor. Wenn man dann auf einmal in einer fremden Familie ist, ganz weit weg von zu Hause und sich auf einmal zurechtfinden muss, finde ich beeindruckend.
Und du kamst auf dieses Buch durch?
Meine Oma hat mir das gegeben. Die hat das gelesen und fand es gut und so machen wir es ganz häufig. Ich kaufe mir eigentlich nie Bücher.
Sondern Oma ist dein...
Oma, Mutter, Bücherschränke von der Straße, überall her.
Und was war bisher das Abgefahrenste, was dir da in die Finger gekommen ist?
Das ist tatsächlich lustig, dass du das fragst. Kennst du das Buch 101 Essays, die dein Leben verändern werden?
Leider nicht.
Das wird gerade super gehypt auf den sozialen Netzwerken und ich wollte das immer lesen, hatte aber keine Lust, mir das zu kaufen, weil es auch recht teuer ist. Und gestern habe ich es als Hardcover auf der Straße gefunden.
Und du hast angefangen schon oder noch
nicht? Ich habe heute das erste Essay gelesen, ja.
Und? Hat es dein Leben schon verändert?
Nein. Ich glaube, das dauert auch. Das erste fand ich ein bisschen, ja, nicht ganz so gut. Aber mal gucken, was da noch kommt.
Worum ging's?
Das habe ich mir schon nicht mehr gemerkt. So flach war es.
Gut passiert.
Ja.
Lina, ich habe eben ganz große Ohren bekommen, als du gesagt hast, dass du im Mai diesen Jahres, also Mai 24, dich aus sämtlichen sozialen Netzwerken ausgeklinkt hast.
Ja. Ich bin nicht ganz so konsequent, wie ich es gerne wäre. Ich war, glaube ich, 2 Monate lang wirklich offline. Gar nicht auf den sozialen Netzwerken. Also ich zähle hier nicht Snapchat und WhatsApp dazu. Die habe ich nach wie vor benutzt. Aber die mich am meisten süchtig gemacht haben, waren Instagram und YouTube. Und da habe ich wirklich, war ich gar nicht mehr drauf. Und jetzt schaffe ich es quasi, einen gesunden Konsum hinzukriegen und bin da nur ab und zu mal und schaue so, was gepostet wurde. Ich folge auch nur noch Leuten, die ich persönlich kenne, was für mich auch einiges verändert hat. Und ja, mir geht es deutlich besser seitdem.
Wie kommt eine 22-jährige Bremerin dazu, diese Entscheidung zu treffen? Aus eigener Motivation?
Ich war eine Woche krank im Mai und hatte eine Screentime von 12 Stunden.
Während des Krankseins?
Während des Krankseins, also jeden Tag so 12 Stunden. Und wenn ich nicht krank war, hatte ich trotzdem eine Screentime von ungefähr 5 bis 6 Stunden, wovon 4 Stunden YouTube und Instagram waren. Puh. Ja, das Level an süchtig. Und dann habe ich mich gefragt, wie viel Besseres ich mit dieser Zeit anfangen könnte. So, und gar nicht unter diesem Gedanken, ich muss immer nur Sachen tun, die mich irgendwie weiterbringen und mich irgendwie was lehren, sondern einfach... Sachen, die mir besser tun und wenn es ein Buch lesen ist oder einen Spaziergang machen.
Aber was hat dir nicht gut getan an diesen? Ich meine, diese YouTube-Inhalte können einen ja auch weiterbringen.
Können einen oder weiterbringen, Insta, genau. Und Insta-Reels können einen auch weiterbringen, aber man guckt ungefähr 20 Reels und eins davon bringt einen dann weiter.
Und
der
19?
Rest, ja, und 19 ist dann irgendein belanglose, keine Ahnung, ob ich das Wort sagen darf, aber belangloser Kack, an den man sich nicht erinnern kann, der einen nicht weitergebracht hat.
Warum hat man es dann angeschaut?
Ja, genau. Und dann habe ich überlegt, ich war jetzt gerade 1,5 Stunden durchgehend, habe ich mir Reels angeguckt. Was weiß ich eigentlich noch davon?
Und jetzt gerade, bevor du gekommen bist?
Nein.
Ach so, zu der Zeit.
Genau, zu der Zeit. Dann habe ich für mich beschlossen, dass ich das einfach nicht mehr will, weil ich mich auch immer, wenn ich dann so Ewigkeiten gescrollt habe, habe ich mich immer gefühlt wie, als hätte ich so eine Tüte Chips aufgegessen. So, ich habe mich einfach nicht gut gefühlt. Ich habe so gedacht, was, irgendwo ist dann das Leben ja doch kurz und irgendwie ist die Zeit auch wertvoll und warum habe ich die jetzt so verschwendet? Ja, und dann habe ich das gelöscht und habe auf einmal innerhalb von einer Woche 4 Bücher gelesen, habe wieder geschafft, einfach mal nur aus dem Fenster zu gucken und einfach nur meine Gedanken zuzulassen, weil das auch immer so ein Thema war, dass ich das irgendwie gar nicht mehr geschafft habe. Ja, und dann habe ich einfach die Zeit mehr mit Sachen gefüllt, von denen ich das Gefühl hatte, dass sie mir wirklich gut tun.
Wo ein anderes Gefühl hinterher bei dir entstand als dieses, ich habe meine Tüte Chips gegessen.
Genau, also zum Beispiel habe ich dann angefangen, jeden Morgen, anstatt als allererstes auf mein Handy zu gucken, Yoga zu machen. Mega cool, ging es mir mega mit. Und mein Handy habe ich dann irgendwie erst 1,5 Stunden nach dem Aufwachen das erste Mal in die Hand genommen, weil einfach, es gab ja nichts, was mich in dem Moment, sag ich mal, interessiert hat an meinem Telefon.
Warst du süchtig?
Ja, Definitiv, 100%. Ich hatte auch Entzugserscheinungen. Ich habe ja die Apps gelöscht und habe dann immer aus Reflex dahin getippt, wo die Apps waren. Und dann habe ich irgendwann wirklich so, ich habe dann zu meinem Freund gesagt, ich will jetzt wissen, was da abgeht. Ich muss jetzt mal wieder. Also wirklich, also ja, definitiv.
Und bei richtig. YouTube hast du irgendwelche Leute, denen du da folgst und...
YouTube Shorts, sagt dir das was? Ist wie Reels auf Instagram nur noch schlimmer. Und da habe ich auch, weil wenn man damit einmal anfängt, dann kann man auch nicht mehr aufhören. Und Videos habe ich ganz wenig geguckt. Ich habe wirklich immer nur Shorts und Reels geguckt und damit meine Zeit gefüllt. Und damit ging es mir nicht gut.
Also ich finde dieses Bild mit den Chips ganz schön. Wenn ich die esse im ersten Moment, ist es ja schon so ein bisschen wohliges
genau.
Gefühl.
Ja.
Aber der Nährwert ist halt schwach.
Nicht gut.
Mhm. Ja. Wie haben andere Leute darauf reagiert, auf deine Screentime zu der Zeit noch, als es so extrem war? Also gab es Leute in deinem sozialen Umfeld physischer Natur, die gesagt haben, Elina, alles klar mit dir?
Meine Tante tatsächlich, weil, also die ist auf den sozialen Netzwerken, aber nur um ihre Kinder zu stalken. Hält aber nicht so viel davon. Die meinte auch mal, du kannst so viel Besseres mit der Zeit machen. Also meine Tante ist eher Verfechter von, alles, was man macht, muss irgendwie einen Sinn haben. Da bin ich nicht so für. Aber es ist halt schon ein Quäntchen Wahrheit zu sagen, man kann einfach Schöneres auch in dieser Zeit machen. Sachen, die das Herz irgendwie glücklich machen.
Oh, schön.
Oder? Schön.
Ja. Lass uns gleich weiter schnacken. Mhm. Lass uns kurz in die Dose mit den kleinen Fragen des Lebens gucken.
Ja.
Einmal bitte aufmachen, drei Zettel auswählen. Du darfst die auch von unten rauskrusteln. Die sind in sie formuliert, du darfst sie nach du umformulieren, du darfst sie aber auch in sie vorlesen.
Okay. Einfach anfangen?
Ja.
Wenn Sie ins Kino gehen oder Filme streamen, was schauen Sie? Action, Komödien, Arthouse, Science Fiction, Horror oder doch lieber Dokus? Alles, was mich interessiert. Also ich habe nicht das eine Genre, außer Horrorfilme. Horrorfilme kann ich nur... am helllichten Tage auf leisester Lautstärke mit einem netten Menschen neben mir gucken. Ich könnte im Leben nicht Horrorfilme im Kino gucken. Ich glaube, der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe, war... wie hieß er denn? Der mit den Stuntmännern. Fall Guy. Das war der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe. Und sonst wirklich alles, was mich interessiert. To be honest, ich habe gar nicht so viel Geld, um regelmäßig ins Kino zu gehen.
Ja, aber hier Mediathek und so, Dokus und so.
Ich habe, glaube ich, noch nie was in der Mediathek geguckt.
Passiert.
Ich gucke gerne Follow Me Reports oder die Dokus von Puls Reportage, aber sonst
gut.
Nicht so viel.
Also bist du gar nicht so der riesen Bewegtbildkonsument, außer halt seinerzeit diese Reels.
Ja doch, Netflix ist schon viel bei mir.
Und dann?
Was ich da dann gucke, ich
Serien.
Bin süchtig nach Friends. Es gibt in den letzten 5 Jahren gab es keinen Zeitpunkt, zu dem er mich angetroffen hat, an dem ich nicht Friends geschaut habe. Wirklich, ich lasse es im Hintergrund laufen, wie so ein Hörspiel. Das ist sehr comforting für mich.
Also es gibt dir so ein Wohlfühl.
Ja, genau. Einfach diese Stimme im Hintergrund zu haben.
Mhm.
Und sonst auch da. Also mein Freund und ich haben immer einen Streit, weil ich gucke gerne Filme, die ich schon mal gesehen habe. Und mein Freund möchte immer neue Filme gucken. Und deswegen muss ich dann immer so tun, als hätte ich die noch nie gesehen, wenn er sie noch nie gesehen hat. Aber auch da, alles, was mich interessiert. Ich habe kein Genre, was ich ausschließe.
Okay.
Außer vielleicht so Kriegsfilme. Da stehe ich nicht so drauf.
Dankeschön. Die nächste.
Lesen Sie die Klatschspalten. Doofe Frage, was ist das?
Also es gab mal ein Medium, das nannte sich Zeitung.
Echt?
Oder auch Zeitschrift.
Krass.
Das
ich noch nie
ist
gehört.
Auf Papier gedruckt.
Heftig.
Mit Buchstaben. Und da gab es irgendwie so Spalten.
Ja.
Auf dieser einen Seite, bei der einen heißt sie Vermischtes oder Aus aller Welt.
Ja.
Und dann gibt es rechts oder links so eine Spalte,
ja.
Wo dann irgendwie zu mehr oder weniger bekannten Persönlichkeiten irgendein interessantes Informationsfitzelchen.
Ja, also wenn, dann lese ich die Brigitte. Ich glaube, das ist eigentlich nur Klatsch. Oder die Myself. Und früher, als ich noch zu Hause gewohnt habe, hatten die auch immer den Weserkurier. Und da habe ich immer Vermischtes gelesen.
Also liest du sie?
Ja.
Gut.
Aber nicht regelmäßig.
Okay, wenn sich's ergibt.
Wenn sich's ergibt, genau. Die letzte Nachricht, die Sie geschrieben haben, ging an und was stand drin? Da müsste ich jetzt mein Handy holen. Darf ich?
Ja, klar.
Die letzte Nachricht, die ich geschrieben habe, war an eine meiner liebsten Arbeitskolleginnen, die gerade eine Sache hat, die sie sehr traurig macht. Und ich habe ihr alles Gute gewünscht und dass sie sich alle Zeit der Welt nehmen soll. Das
Schön.
War die letzte Nachricht, die ich geschrieben habe.
Du bist durchaus jemand, der für andere, der andere wahrnimmt, der für andere da ist, der andere unterstützt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mich als sehr empathisch beschreiben und ich muss dann immer aufpassen, dass ich nicht die Probleme von anderen zu meinen eigenen mache. Aber wenn ich merke, dass jemand, den ich sehr gerne mag, dass es dem schlecht geht, dann setzt mir das auch schon zu und dann versuche ich irgendwie, denen irgendwas zu schreiben, dass sie halt wissen, dass ich an sie denke. Also ich bin jetzt nicht so eng mit der, dass ich ihr anbiete, dass sie irgendwie mich anrufen soll oder so, aber einfach, dass ich an sie denke.
Und das hilft ihr vermutlich schon, gibt ihr ein bisschen Kraft?
Wahrscheinlich.
Trost idealerweise und hilft ihr durch diese Zeit durchzukommen.
Genau.
Und war das ein schleichender Prozess mit diesem übermäßigen sozialen Netzwerke-Konsum oder YouTube- und Instagram-Konsum oder war das?
Nö, ich glaube in dem Moment, in dem ich Instagram hatte, bin ich da
steil gegangen.
Genau.
Und das war dann ab dem 13. Geburtstag schon?
Ja, nee, da hat meine Mutter das noch kontrolliert. Ich glaube, so seit ich 15 war ungefähr, hat sie mir dann da mehr Freiheiten gelassen. Ich hatte auch immer wieder Phasen, wo ich dann das weniger gemacht habe. Eine Doku, die ich gesehen habe, die ich sehr empfehlen kann, heißt The Social Dilemma. Die gibt es auf Netflix. Und da sprechen ehemalige CEOs von wirklich großen sozialen Netzwerken, also Instagram, Pinterest und so weiter, darüber, wie diese Apps aufgebaut werden, um Leute süchtig zu machen. Und wenn man sich das anhört, das fühlt sich wirklich einfach eklig an. Und danach hatte ich dann jedes Mal das Handy für eine Zeit einfach weggelegt und wollte das alles nicht mehr. Aber dann denkt man sich immer, ach komm, jetzt schaust du mal, was war. Und dann, weil Instagram eben so aufgebaut ist, wie es aufgebaut wird, wenn niemand was Neues gepostet hat, dann sind da wieder diese Reels, die Vorschläge und dann rutscht man da direkt wieder rein. Die Apps sind einfach dafür gemacht, einen süchtig zu machen.
Und haben Leute um dich rum das gleiche Problem?
Ja, meine Mutter hatte genau das gleiche und die hat dann das auch gelöscht. Ich war ihr Vorbild.
Stark.
Ja. Mein Freund hat keine Zeit dazu, der ist jeden Tag 10 Stunden auf dem Bau. Und abends ist er dann einfach, der guckt dann YouTube-Videos. Aber halt auch keine Shorts oder nicht so viel Reels, sondern wirklich richtige Videos. Und sonst, ja doch, ich habe letztens mit einer sehr, sehr guten Freundin von mir gesprochen, wo wir einmal uns auch sehr offen darüber ausgetauscht haben, was wir für eine Bildschirmzeit haben und waren beide so, eigentlich geht das wirklich gar nicht. Und da haben wir dann, und jetzt schicken wir uns immer, was unsere Bildschirmzeit an dem Tag war, damit wir quasi in Zugzwang kommen, weniger am Handy zu sein.
Das ist ja cool.
Ja.
So eine Art Check.
Ja, genau.
Buddy.
Ja, dann hat man einfach die Motivation, dass man am Abend sagen kann, ich hatte heute nur 2,5 Stunden. Also 2,5 Stunden ist immer noch super viel, wenn
aber
man sich das mal überlegt.
Ungefähr.
Ja, genau. Aber da ist halt auch viel mein Netflix-Friend-Hintergrundschauen von. Das macht ja auch viel Screentime.
Und was nutzt du? Also das ist ein Ding, wo du es gerne für nutzt. Und was noch? Was ist dein Liebstes so, wo du am häufigsten drauf tippst? Ich schätze WhatsApp.
Ja, eigentlich schon. WhatsApp, genau. Zwischendurch gucke ich mal auf Instagram rein.
Also da gibt's dich wieder.
Ich habe mich nie gelöscht, ich hatte das einfach die App nur von meinem Handy gelöscht.
Okay.
Und jetzt habe ich sie wieder auf meinem Handy, weil ich halt das Gefühl habe, dass ich es jetzt gerade gut kontrollieren kann. Aber wenn ich merke, so ich fange jetzt wieder an, da 5 Stunden am Tag drauf zu verbringen, dann lösche ich die App halt wieder. Und sonst google ich auch super viel. Wenn mir langweilig ist, google ich einfach irgendwelche Sachen, die ich wissen möchte.
Etwa?
Irgendwas Geschichtliches zum Beispiel. Ich liebe Verschwörungstheorien. Ich liebe es, über Verschwörungstheorien zu lesen.
Ja. Das ist ja spannend.
Damit kann ich Stunden verbringen. Und dann muss ich aber auch alles lesen. So, dann bleibt es nicht bei Wikipedia, sondern wenn ich eine Verschwörungstheorie gefunden habe, die ich gut finde, dann wird da alles zugelesen. Und dann werden noch YouTube-Videos zugeschaut, dann kann ich eine Präsentation drüber machen.
Und dann am Ende denkst du dir?
Dann weiß ich über eine Verschwörungstheorie.
Bescheid.
Hat keinen Mehrwert, aber es war spannend.
Gut. Beruflich bist du?
Ich arbeite als Aushilfe in einer Rechtsanwaltskanzlei halbtags. Und mache zeitgleich eine Ausbildung zur Hundetrainerin.
Na, das ist ja logisch.
Oder?
Total. Und wie viele Hunde hast du?
Einen gestörten 9 Monate alten Schäferhund.
Aus dem Tierheim?
Nein, vom Züchter.
Trotzdem gestört?
Trotzdem gestört. Ja, weil er pubertär ist.
Ach so, deswegen. Jetzt nicht so irgendwie.
Nein, er ist behindert. Einfach nur extrem. Also die Hormone.
Und dann willst du später davon leben, dass du mit Menschen und Hunden arbeitest?
Genau, das ist erstmal mein Plan A. Ich schaue, wie das funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, habe ich als Plan B, dass ich Lehramt studieren möchte.
Lass mich raten. Geschichte?
Ja, das weiß ich noch nicht ganz so genau. Geschichte, Bio, irgendwie sowas in die Richtung. Aber da habe ich mich noch nicht festgelegt, weil es ja auch nur der Plan B ist.
Und wie lange dauert das noch mit der Hundeerziehung?
Meine Prüfung ist nächstes Jahr im September.
Und wo muss man da hin, um das zu werden?
Da gibt es ganz viele verschiedene Schulen. Ich mache das bei einer in Hessen, Die heißt Akademie Tier. Es ist halt immer ein Ritt dahin. Ich muss nur einmal im Monat am Wochenende, aber dann fahre ich Freitag hin und Sonntagabend wieder zurück. Alleine jeweils so 6 Stunden mit meinem altersschwachen Auto. Ist schon anstrengend.
Eisenbahn geht nicht?
Es rechnet sich nicht. Weil ich ja auch den Hund mitnehmen muss. Und dann muss ich mein Ticket hin und zurück, ein Kinderticket hin und zurück und da 2 Nächte in einem Hotel. Also das lohnt sich nicht. Da ist eine Tankfüllung und ein bisschen Verpflegung deutlich günstiger.
Dann schlaft ihr im Auto?
Ja. Also ich habe einen Bulli, den haben mein Freund und ich letztes Jahr ausgebaut.
Und wo wart ihr damit im Sommer?
Wir waren 6 Monate lang damit unterwegs, sind durch Europa gereist.
Und du hast mir erzählt, dass es langweilig wäre. Ist okay. Alles
Ansichtssache. Jetzt bin ich langweilig.
Ach so, ja klar, nee. Jetzt arbeitest du halbtags beim Rechtsanwalt und ansonsten guckst du dir sabbernde Hunde an. Nee, aber was machst du dann? Entschuldigung.
Alles gut.
Was machst du dann in der Zeit zwischen den Kompaktphasen?
Ja, das ist halt das, was langweilig ist. Ich sage mal, ich bin jetzt schon in meinem Oma-Lifestyle angekommen. Meine Freitag- und Samstagabende sehen für mich perfekt aus, wenn ich zu Hause bin, ein Buch lese und um 21.30 Uhr schlafen gehe. Ich gehe nicht gerne feiern.
Soll es geben.
Ja, und inzwischen stehe ich aber auch dazu. Ich habe ewig lange, habe ich dagegen mich selber angekämpft und bin dann immer in den Club gegangen am Wochenende und war nie glücklich dabei. Und irgendwann habe ich dann gesagt, warum? Das Wochenende ist doch die Zeit, wo wir das tun sollen, was schön für uns ist. Und jetzt liege ich immer samstagabends in meinem Bett und sehe die Stories von Leuten, die feiern gehen und denke mir, ach, ist aber schön hier.
Tipptopp. Muss es auch geben.
Ja, oder?
Ich freue mich über jeden Menschen, der sagt, so das bin ich und das ist meins und die anderen dürfen was anderes machen, das ist auch schön und ich freue mich über das, was ich mache.
Genau.
Das ist genau richtig. Und je eher Menschen an diesen Punkt kommen, auf der Zeitschiene des Lebens, desto besser.
Ja, es gibt mir einfach eine ganz große Freiheit, das für mich akzeptiert zu haben.
Wann kam das, als du Anfang 20 warst?
Das kam durch die Reise. Tatsächlich. Also vor der Reise bin ich immer mitgekommen, weil mein Freund ist tatsächlich auch das komplette Gegenteil. Also für den sieht das perfekte Wochenende aus. Komplett alles durchfallen, der war auf der Bremen-Olee.
Für die, die das nicht wissen, das ist so ein Schlager.
Es ist Ballermann für Arme auf der Bürgerweide.
Wir reden jetzt weiter über die Bulli-Tour.
Wo war ich denn jetzt gerade?
Dass das durch diese Reise kam.
Ja,
dass
genau.
Du dann danach entschieden hast, dass dein Freund das Gegenteil ist.
So. Ja, genau. Ich habe auf der Reise ganz viel über mich entdeckt und gelernt, diese Dinge über mich zu akzeptieren. Und eben unter anderem, dass ich diese Zeit genossen habe, weil ich gar nicht die Möglichkeit hatte, feiern zu gehen und da gar nicht in diese Diskussion reingekommen bin. Weil ich auch schon, als ich noch feiern gegangen bin, ich habe keinen Alkohol getrunken, weil mir das überhaupt nichts gibt. Und auch da hatte ich dann immer diese Diskussion und dann weiß ich auch nicht, habe ich das einfach für mich gemerkt, wie schön das ist, wenn ich mich nicht dazu zwingen muss, immer feiern zu gehen und bin dann einfach zu Hause geblieben. Und es war super.
Hattet ihr einen Plan, wo ihr langfahrt oder habt ihr einfach
einen groben
den Finger angeschnuppt?
Nee, wir hatten schon.
Wo der Wind hinweht.
Nee, wir hatten
und dann
schon.
Mit Rückenwind.
Wir hatten einen groben Plan. Also wir wussten, dass wir in Italien starten wollen und dann auch ungefähr, also wir sind dann Italien bis an die Amalfiküste und dann wieder hoch und dann an der Côte d'Azur entlang und dann quasi einmal an der Südküste Spaniens und dann durchs Land an Madrid vorbei bis hoch an die Nordküste und dann noch einmal für 3 Tage durch Frankreich, dann hatten wir eine Pause in Deutschland und dann die letzten 3 Monate sind wir dann jetzt gerade vor einem Jahr tatsächlich, durch Dänemark, Schweden und Norwegen und dann wieder zurück.
So, die Top 3, bitte.
Top 3 von was?
Aus dieser Reise.
Kannst du das kategorisieren? Das ist super schwierig.
Die 3 schönsten Momente, die dir sofort einfallen.
Top 1 war an einem unglaublich irren Stellplatz in Spanien. Das war die erste Nacht in Spanien an so einer Klippe, wo wir aufs Meer schauen konnten. Und da haben wir uns extra früh geweckt und haben den Sonnenaufgang angeguckt. Und das war unglaublich schön. Top 2 war wir haben super viel Wild gestanden, weil wir das einfach schöner fanden als Campingplätze. Top 2 war ein sehr zufälliger Stellplatz, weil wir nichts Besseres gefunden haben, wo wir auf diesen Platz gefahren sind und dann stand da ein Wohnmobil. Und wir gucken auf das Nummernschild und da steht BRA. Wir waren so, hä, das ist doch Brake. Das ist ja direkt um die Ecke. Und sie hatte hinten ihren Instagram-Namen. Und dann habe ich direkt geguckt und die war in unserem Alter. Und dann hatten wir so einen coolen Abend mit der und ihrem Hund. Und auch am nächsten Tag haben wir dann, da war eine unglaubliche Brandung, wo wir dann irgendwie 3 Stunden lang in der Brandung gespielt haben. Wirklich wie so Kinder. Das war mega schön. Und Top 3, die Fahrt zum Nordkap, weil die Zeit vorher in Norwegen war wirklich, wirklich anstrengend. Wir hatten 2 Wochen Dauerregen, hatten dadurch, dass es nur ein Bulli war, natürlich keinen Platz, Klamotten irgendwo aufzuhängen und waren deswegen mehr oder minder 2 Wochen lang in diesem winzigen Auto eingesperrt, zu zweit, mit einem kleinen Hund. Und dass unsere Beziehung das überlebt hat, ist beeindruckend. Hat es aber. Wir haben unseren Tag-Nacht-Rhythmus da oben umgestellt, weil es ja die ganze Nacht hell ist. Und dann sind wir irgendwann um 10 Uhr abends los in Richtung Nordkap. Und das war, auf einmal schien die Sonne. Und dann sind wir um so eine Kurve gefahren und auf einmal tat sich so der erste Fjord auf. Und dann sind wir die ganze Zeit an Fjorden entlang gefahren und dann standen da Rentiere. Und es war wirklich, also wir haben immer wieder gesagt, sind wir tot oder warum ist das so schön? Ist das der Himmel? Also es war wirklich landschaftlich das Schönste und Beeindruckendste, was wir auf der ganzen Reise eigentlich gesehen haben. Gibt es natürlich noch ganz viele andere Momente, aber das waren einfach auch so die schönsten vom Auge her, sage ich mal.
Und hast du da viel gepostet?
Nö. Also ich glaube, ich habe in den ganzen 6 Monaten 4 Posts oder 5 Posts gemacht. Immer nur, wenn ich was wirklich schön fand. Also so, was mein Herz bewegt hat. Ich poste generell nicht viel. Ich habe auch vorher schon nicht viel gepostet. Wirklich immer nur, wenn ich mal irgendwie ein Bild habe, wo ich dachte, das muss man jetzt mit der Welt teilen.
Und wisst ihr schon, was die nächste Tour?
Ja, im September. Wir fahren 1 Woche lang zu meiner Familie in Freiburg und dann 1 Woche lang, wohin der Wind uns trägt. Also haben wir noch überhaupt gar keinen Plan gemacht. Wir wollen gucken, wo das Wetter noch irgendwie schön ist.
Aber wenn ihr schon so weit im Süden seid?
Ideen sind Frankreich oder weiter nach Süddeutschland, noch irgendwie da in der Ecke. Da sind Leute, die haben einen Bruder von meinem Hund, ob wir die besuchen. Mal gucken.
Und dein Freund ist Bauarbeiter?
Der ist Trockenbauer, ja.
Da muss er jeden Abend duschen, wenn er heimkommt.
Muss er ja. Manchmal ist er zu faul, aber meistens duscht er. Vor allem, wenn er staubig ist.
Und diesen Anwaltskanzleijob?
Meine Mutter arbeitet, seitdem sie aus der Elternzeit mit mir, sag ich mal, rausgegangen ist, als Empfangssekretärin. Und ich habe 2021 eine Ausbildung als tiermedizinische Fachangestellte angefangen, also auf gut Deutsch Tierarzthelferin. Und war da sehr, sehr unglücklich, aus Gründen, die ich nicht weiter erläutern möchte, falls diese Chefin hier zuhört.
Verstehe, wir bleiben diskret.
Ja, ich war wirklich so unglücklich, dass ich gesagt habe, das kann ich jetzt nicht 2 Jahre. Also ich habe verkürzt. Ich bin eigentlich sehr dafür, Sachen durchzuziehen, aber da war ich wirklich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, wenn ich das jetzt 2 Jahre mache, dann rutsche ich in eine Depression. Und dann hat meine Mutter sich bei ihr auf der Arbeit mal umgehört und die brauchten halt eine Aushilfe. Ja, und dann habe ich da angefangen und da arbeite ich bis heute. Hatte halt die 6 Monate Pause letztes Jahr, habe da dann auch offiziell gekündigt. Also der Arbeitsvertrag lief dann nicht mehr und dann habe ich da aber wieder die Stelle gekriegt, weil die halt noch Bedarf hatten. Und da mache ich jetzt Mädchen für alles. Sitzt tatsächlich auch viel am Empfang. Ja, ich war sehr aufgeregt vom ersten Mal Empfang, weil ich ja auch große Fußstapfen zu füllen habe. Und wenn ich ans Telefon gehe, dann denken auch immer alle, ich war meine Mutter.
Und diese Ausbildungsgeschichte ist dann quasi jetzt ohne Abschluss abgebrochen? Oder hast du sie?
Nein, die habe ich nach 2 Monaten abgebrochen und habe gesagt tschüss und habe es keinen Tag bereut.
Und dann einfach zu einer anderen Praxis zu gehen?
Nee, weil eigentlich wollte ich diese Ausbildung machen, um danach Tiermedizin zu studieren. Aber nachdem ich dann gesehen habe, wie diese Chefin arbeitet, habe ich gesagt, ich möchte doch keine Tiermedizin studieren, weil sich das einfach nicht lohnt. Also da muss man schon wirklich mit absolut Herzblut dabei sein und so doll wollte ich das dann doch nicht. Und dafür dann irgendwie 7 Jahre studieren.
Also Lohn auch im Sinne von
Gehalt.
Wirtschaftlichen.
Ja, absolut.
Aspekten.
Ja. Also es gab ja jetzt diese Lohnanpassung, aber trotzdem. Also das steht für mich in keinem Verhältnis.
Ist man da angestellt oder ist man ist ja eigentlich
gibt
so?
Gibt beides. Mhm. Also es gibt Praxen, in denen kann man angestellt arbeiten. Sie war halt selbstständig und nee. Dafür hat mein Herz da nicht genug dafür geschlagen.
Und dann hast du diese Hundetrainergeschichte angefangen?
Ja, die habe ich jetzt Anfang des Jahres angefangen. Also weit nach der Reise und nachdem ich in der Anwaltskanzlei als Aushilfe angefangen habe.
Das heißt, das ist so eine Art Zwischenphase?
Ja.
Der Neuorientierung?
Genau, ja.
Und wie angenehm oder unangenehm war die?
Sehr angenehm. Ich wünschte auch, ich hätte die immer noch. Erwachsenwerden überfordert mich. Ich würde, also wir gelten ja als die faule Generation. Und mit allen
Seid
Freunden...
Seid ihr, was Gen Z ist das oder was? Gen Z?
Gen Z, ja, ich glaube Gen Z. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Ist auch eigentlich Wurst, halt Leute in meinem Alter, beziehungsweise vor allem mit Freundinnen, mit denen ich unterhalten habe und auch mit Freunden. Also meine Oma, wenn ich mich mit ihr darum unterhalte und ich sage Momi, ich nenne meine Oma Momi, Mumi, ich müsste gar nicht arbeiten. Sagt sie, doch. Das Arbeit ist doch das Einzige, was einen erfüllt. Sag ich ganz ehrlich, wenn ich irgendwo auf Bali mit einer Kokosnuss am Strand liege, da bin ich deutlich mehr erfüllt, als wenn ich den ganzen Tag irgendeinen Job nachgehe, für den ich zu wenig Geld kriege. Deswegen so, ich würde sehr gut damit klarkommen, einfach arbeitslos zu sein. Letztes Jahr nach der Reise hatte ich auch noch 3 Wochen lang, in denen ich arbeitslos war. Und es war die schönste Zeit.
Aber halt nicht sehr ertragreich.
Nee, das ist das Problem. Man muss ja auch von irgendwas leben.
Aber du sagst es ja eben schon so, wir sind ja die faule Generation und du würdest ja durchaus sagen, ja, zu Recht. Also du bist gerne.
Naja, was heißt zu Recht? Ich glaube entspannt. Einfach, dass die Perspektiven, die man hat, anders sind als die Generation meiner Oma hatte. Beziehungsweise ihr Vater hat 700 Mark im Monat verdient, hat davon eine 5-köpfige Familie ernährt und konnte ein Haus abbezahlen. Solche Perspektiven hat man jetzt nicht mehr. Und deswegen sehe ich einfach nicht ein, dass mein ganzes Leben lang nur aus Arbeit besteht.
So, sondern was ist deine Idee?
Naja, einfach halt, also ja, Work-Life-Balance. Sein Leben mehr mit Freizeit füllen, mit Sachen, die einem auch wirklich Spaß machen.
Warst du schon auf Bali?
Nein, aber ich habe eine Einladung nach Bali.
Oha, von wem?
Ganz wilde Geschichte.
Erzähl.
Meine Mutter hat einen Austausch nach Kanada gemacht, als sie jung war. Nicht, dass sie jetzt nicht noch jung ist, meine Mutter ist immer noch ganz jung.
Als sie noch jünger war als heute.
Genau. Und diese Austauschpartnerin hat eine Freundin, die auf Bali wohnt. Und die drei haben letztens miteinander telefoniert. Frag mich nicht, warum. Und da meinte diese Freundin, die auf Bali wohnt, oh, ich habe ja auch 4 Hunde. Und da meinte meine Mutter, ah ja, meine Tochter wird ja Hunde trainen. Und da meinte sie, nein, die kann ich ja hier gebrauchen. Die muss mich auf jeden Fall besuchen kommen. Deswegen werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr Urlaub auf Bali machen.
Guter Plan.
Ja.
Wir sind 3 für den Koffer.
Ja.
Liebe Lina Kaschner,
ja.
Einmal bitte dieses Ding da aufmachen. Dich für eine Sache entscheiden, rausnehmen, erzählen, warum du sie genommen hast und dann geht's weiter.
Ich darf ein bisschen wühlen.
So viel du willst.
Es ist eine Schwarz-Weiß-Fotografie von Kindern mit einer erwachsenen Frau und es ist goldgerahmt.
Und was macht das mit dir?
Ich finde unter anderem den Rahmen sehr schön. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne Fotos einrahmt und an die Wände hängt. Ich tue das nicht genug, aber wenn ich es mache, dann finde ich es sehr schön. Und diesen Rahmen fand ich ausgesprochen schön. Und auch die Fotografie. Bin zwar nicht der größte Kinderfreund, aber das Bild ist schön.
Aber sind Hunde nicht so ein bisschen ähnlich wie Kinder?
Nee, die reden weniger. Wenn Kinder mit mir reden, überfordert mich das. Ich bin nicht so, es gibt ja so Leute, wenn ein Kind zu denen kommt, die unterhalten sich mit denen, obwohl dieses Kind gar nicht reden kann. Und ich bin immer so, hallo, geh bitte wieder weg. Also ich möchte gerne irgendwann welche. Ich hoffe, mit denen komme ich besser klar. Aber so mit fremden Kindern, weiß ich nicht. Muss nicht.
Jetzt hast du schon 2-mal von Überforderung gesprochen.
Ja.
Wann ist dir das aufgefallen, dass du da Grenzen hast?
Schon sehr früh. Ich habe, vielleicht gucke ich doch ein bisschen mehr Dokus, als ich eingeschätzt habe. Ich habe eine Doku am Wochenende geguckt über Hochsensibilität. Und da habe ich mich sehr wiedererkannt. Und diese ständige Überforderung ist, glaube ich, auch ein Anzeichen für Hochsensibilität. Neige auch dazu, mich selber unnötig zu überfordern. Also, dass ich Sachen immer sehr schwarz sehe und erstmal sage, das wird alles ganz, ganz furchtbar und es ist alles ganz, ganz schrecklich und dann wird es eigentlich gar nicht so schlimm.
Mhm. Und warum das so ist, weißt du nicht?
Nö.
Aber ist so.
Ist so.
Vielleicht gab es irgendein frühkindliches Trauma.
Vielleicht. Da habe ich einige, aber ich weiß nicht, ob das dazu beigetragen hat.
Kannst du davon was erzählen? Wurdest du von einem Hund gebissen?
Nein.
Das ist ja so ein Klassiker.
Also gegen Hunde habe ich auch überhaupt kein Problem. Nein, ich habe, ich weiß nicht, frag mich was Konkretes.
Also du hast gerade eben ja gesagt, du hättest mehrere frühkindliche Traumata.
Ja.
Das macht mich jetzt neugierig. Vielleicht nicht nur mich. Kannst du da irgendwas anschneiden oder andeuten, was du damit meinst?
Eine Sache zum Beispiel ist, dass ich mir als ganz kleines Kind, ich glaube, ich war 1,5, habe ich mir kochend heißes Wasser über meine Brust gekippt. Daraufhin war ich 2 Wochen lang im Krankenhaus. Und also das war nicht schön und deswegen habe ich ein Problem mit Krankenhäusern. Und danach hatte ich nochmal, da war ich aber schon 9, einen Schädelbruch. Danach musste ich dann auch nochmal ins Krankenhaus. Deswegen habe ich auch noch ein größeres Problem mit Krankenhäusern.
Ist der Schädel gebrochen, weil du...
Mir hat ein Pferd gegen den Kopf getreten.
Okay.
Ja. Passiert, den Besten. Aber ich habe, glaube ich, insgesamt 5 Therapien gemacht und dementsprechend komme ich inzwischen ganz gut klar.
Schön.
Ja.
Ich hatte einmal einen Gast hier, der sagte, das war eine Frau, eine junge Frau, die sagte, es ist total gut und sinnvoll, Therapie zu machen.
Es ist das Beste.
Und es ist für sie total wichtig, dass es kein Tabu ist.
Absolut. Und deswegen, ich stehe da auch zu. Und was ich immer sage, das ist das Tiefgehendste, was ich dazu sagen werde, ich möchte eine Therapie machen, damit meine Kinder keine meinetwegen machen müssen. Das ist einfach so. Ich möchte mit meinem eigenen Kram klarkommen. Ich möchte nicht meine Probleme zu anderen machen.
Zu den Problemen anderer machen. Ja, ja, spannend.
Genau. Nee, und das hat mir, da habe ich sehr viel über mich selbst gelernt. Das war gut. Kann ich jedem empfehlen. Auch wenn man gar nicht so, wenn man denkt, man hat gar nicht so ein großes Problem. Auch wenn man eigentlich gut durchs Leben geht. So, man lernt immer noch irgendwas und man hat immer irgendwas, worüber man reden kann. Das tut einfach gut.
Und dann warst du da immer so für eine gewisse Zeit, einmal die Woche?
Ja, genau. Also ich hatte eine Phase, da war ich auch dann häufiger. Ich glaube, da war ich dann so zweimal die Woche. Aber meistens war das so einmal die Woche, genau.
Für mich dann auch klar, dass du das so gut akzeptieren kannst und annehmen kannst, dass es eben diese Vorfälle gab, wie mit dem Pferd, das, wie du eben sagst, das passiert den Besten.
Ja.
Das einfach, das dich erwischt hat. So.
Genau.
Und genauso die Geschichte mit dem Wasser, das ist halt passiert. Das
hat passiert.
Vermutlich niemand beabsichtigt.
Nö, also
oder
mit ich glaube,
niemand beabsichtigt.
Ich war das erste Kind von meinen Eltern und die haben einfach nicht darüber nachgedacht, dass ich greifen kann und haben dann die Tasse Tee zu nah an mich rangestellt. Aber das hat ja niemand böse gemeint und ja, passiert. Ist doof, aber passiert.
Mhm.
Ein Hoch auf Krankenversicherung. Bei mir hat die sich gelohnt.
Ja, schön. Und seit wann bist du sozusagen erstmal austherapiert?
Ende 22 habe ich mit der letzten aufgehört. Ich bin am Überlegen, ob ich nochmal eine anfange für Feinheiten, sage ich mal. Aber mit vielen Dingen, da habe ich inzwischen gute Strategien,
cool,
wie ich besser durchs Leben gehen kann.
Gibt es da was, was du verraten kannst, was strategisch für dich, vielleicht auch für andere dann clever ist ab und zu?
Eine Sache, die in meiner Beziehung sehr, sehr schwierig war, war, dass wenn mein Freund bestimmte Dinge aus meiner Kindheit angetriggert hat, bin ich wieder in das Alter gerutscht. Und man konnte dann noch nicht mehr, also ich war dann wie so 5, man konnte dann nicht mehr richtig mit mir reden. Da bin ich dann auch nicht rausgekommen. Ich habe dann immer so eine bestimmte Stunde oder so gebraucht, bis ich da rausgekommen bin. Und dann habe ich auch immer gesagt, was war das denn gerade? Es war ja total bescheuert. So, man hätte ja auch einfach vernünftig darüber reden können. Ja, und dann habe ich da auch mit meiner Therapeutin drüber gesprochen und dann haben wir uns so ein Schema aufgebaut, was ich quasi in meinem Kopf durchgehen kann, wo ich mich frage, wie alt bin ich gerade, was war die Situation, die das hervorgerufen hat, reagiere ich gerade konstruktiv? Und am Anfang, als ich dann halt mir dachte, ja, ich reagiere jetzt gar nicht konstruktiv, aber raus komme ich da trotzdem nicht, habe ich dann mit meinem Freund besprochen, dass er sagt, bist du gerade ein Kind? Also es klingt total strange,
ja,
so,
ja,
aber
ihr habt so eine Art Ablauf,
genau,
festgelegt.
Und dann habe ich halt gesagt, ja, weil das habe ich geschafft. Und dann hat er gesagt, okay, ich liebe dich, aber ich lasse dich kurz ausrauchen. Lass uns da gleich nochmal in Ruhe drüber, ja, reden. Und dann bin ich ausgeraucht und dann konnten wir halt vernünftig darüber reden, anstatt dass das so eine Stunde lang von er redet irgendwie auf mich ein und ich bin nicht richtig ansprechbar,
ja,
ist.
Ja. Ja, spannend.
Und das hat mir total gut geholfen.
Also einfach so eine Art Trick.
Ja, genau.
Trickkiste, die man dann aufmacht,
ja,
genau, und dann holt man sich die Methoden raus und dann,
ja,
wendet man die an. Oder,
genau,
ihr habt sie angewandt,
ja,
als Paar.
Ja.
Und schon war viel weniger,
ja, man ist
Dampf
einfach
auf dem Kessel und,
ja,
Druck,
genau,
und Stress.
Ja.
Schön.
Ja.
Dankeschön.
Ja, gerne.
Jetzt sind wir dann eigentlich auch schon reif für die großen Fragen des Lebens.
Auf die großen Fragen bin ich gespannt.
Bitteschön, such dir drei raus.
Danke.
Bitteschön, die erste.
Bei wem würden Sie sich rückschauend bedanken? Wofür würden Sie danken? Ich werde ja auch sagen, dass sie das hören soll. Ich würde mich bei meiner Gymnasiallehrerin, bei der ich Abi gemacht habe, bedanken, weil das ich war 14 Jahre in der Schule, weil ich ein Jahr wiederholt habe, die beste Lehrerin war, die ich in dieser ganzen Zeit hatte, weil sie so unglaublich zugewandt und empathisch war und man gemerkt hat, dass wir ihr am Herz liegen und dass sie uns alle durchs Abitur bringen möchte, aber auch nicht komme, was wolle. Weil ich hatte eine Phase, in der es mir in der Schule überhaupt nicht gut ging und ich mich immer mehr in mich selbst gekehrt habe. Und irgendwann kam sie zu mir und meinte, Lina, dir geht es nicht gut. Man schafft das Leben auch ohne Abitur. Denk darüber nach, ob es nicht gerade vielleicht besser für dich ist, hier aufzuhören. Und dann habe ich tatsächlich auch gesagt, ja, ich höre auf und habe schon mich nach FSJ-Plätzen umgeschaut und dann kam Corona und für mich war Corona tatsächlich die beste Zeit. Ich weiß, dass es für ganz viele die schlimmste Zeit ihres Lebens war, aber für mich war es tatsächlich eine der besten Zeiten, weil ich mein Leben wieder so strukturieren konnte, wie das für mich am besten passt.
Ohne all die äußeren
Genau, und einfach auch vom Zeitrahmen her, also es hat einfach, für mich war das genau das, was ich in dem Moment brauchte. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich habe jetzt wieder die Kraft, dass ich das schaffe. Und dann habe ich ihr an einem Samstag geschrieben, Frau Weber, ich möchte doch Abitur machen. Und dann hat sie mich am Samstag angerufen. Und dann hat sie eine Dreiviertelstunde lang mit mir telefoniert und man hat gemerkt, dass sie sich so für mich gefreut hat, dass ich das weitermachen möchte und dass ich glaube, dass ich das schaffe. Und sie hat alle so an die Hand genommen und deswegen der möchte ich gerne danken, weil ohne sie hätte ich mein Abitur nicht geschafft.
Schön.
Ja.
Welches Fach war das?
Ich hatte sie in Deutsch. Fühlen Sie sich manchmal oder häufiger allein? Ich fühle mich sehr oft allein. Tatsächlich.
Trotz des Wauwaus.
Trotz des Wauwau ist es ja auch nur ein Tier.
Aber es ist immer da und es freut sich immer,
wenn es einen
sieht.
Genau, aber trotzdem fühle ich mich oft allein. Ich habe schon immer eigentlich Probleme damit gehabt, Freunde zu finden. Das ist so ein Thema, das zieht sich durch mein Leben. Was, glaube ich, auch ein Thema ist, über das man häufiger sprechen sollte, weil ich glaube, dass ich damit nicht alleine bin. Aber ich habe schon immer mich eigentlich außen vor gefühlt, weil ich immer so das Gefühl hatte, ich passe eigentlich in keine von den bestehenden Gruppen so wirklich rein. Ich stehe irgendwo dazwischen, weil ich mag gerne Klamotten, ich schmink mich gerne, so das interessiert mich. Aber gleichzeitig bin ich dann auch die, die auf einem Fest die ganze Zeit auf dem Trampolin springt oder die sich nicht vor Spinnen ekelt. Also ich habe immer das Gefühl, dass ich irgendwie nirgendwo so richtig dazugehöre und auch irgendwie immer das Gefühl, dass irgendwas, was ich mache, falsch ist, mir aber noch nie jemand gesagt hat, was denn falsch ist. Und deswegen tatsächlich fühle ich mich sehr oft alleine, ja. Aber inzwischen habe ich eine beste Freundin und ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die mich so nehmen, wie ich bin und die genau das gleiche Gefühl haben, dass sie nirgendwo so richtig dazu passen. Und ich habe meinen Freund und meine Familie. Und deswegen, das ist gut. Aber ja, dieses Gefühl von Alleinsein kenne ich sehr, sehr gut.
Danke, dass du das mit uns geteilt hast.
Ja, sehr gerne.
Und wie ich dich einschätze, hast du dabei inzwischen auch Methoden oder Tricks oder Vorgehensweisen?
Nicht. Nein. Also ich habe immer wieder Phasen, in denen mich das einholt und wo ich auch noch keine Strategie gefunden habe, wo ich dann einfach traurig bin. Was aber auch okay ist. Ja. Man muss nicht für alle Strategien haben. Man kann auch manchmal einfach traurig sein. Worauf sind Sie besonders stolz? Ich glaube, ich bin stolz darauf, dass ich inzwischen es für mich geschafft habe, eben zu akzeptieren, wer ich bin und dass ich in keine Gruppe wirklich reinpasse und nicht mehr die ganze Zeit versuche, in irgendeine Gruppe reinzupassen und dabei unglücklich zu sein. Und ich bin stolz auf meine Empathie. Auch wenn die manchmal anstrengend ist und überfordernd ist, ist es gleichzeitig auch was ganz Schönes, sich gut in Menschen hineinversetzen zu können.
Wow, stark.
Ja, darauf bin ich stolz.
Schön. Und?
Das war's.
Bist du zufrieden mit den drei großen Fragen des Lebens, die du gekriegt hast?
Ja. Ja.
Das freut mich.
Also die Frage mit dem Alleinsein habe ich kurz überlegt, ob ich die nicht beantworten möchte, weil das eigentlich ein Thema ist, was für mich sehr verletzlich ist, was mir auch unangenehm ist. Bin ich ganz ehrlich, ist mir unangenehm zu sagen.
Ist ein Wunderpunkt.
Genau, ist absolut ein Wunderpunkt, wo ich auch immer wieder dazu komme, an mir selbst zu zweifeln, weil mir eben auch noch keiner gesagt hat, warum es so ist, warum ich meistens diejenige bin, die sich als erstes meldet und dann nie wieder was hört. Aber wie gesagt, ich glaube einfach, ich bin damit nicht alleine. Bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich damit nicht alleine bin. Man sieht ja auch oft einfach dann diese Mädelsgruppen, die dann zusammen in Urlaub fahren und dann irgendwelche WhatsApp-Gruppen haben. Und sowas hatte ich nie. Und das ist eine Sache, die mich oft traurig macht.
Hast du es irgendwie mit einem Verein versucht, mit einem gemeinsamen Interesse?
Ja, aber da hatte ich tatsächlich das gleiche Problem. Also auch dieses, dass ich mich immer so ein bisschen außen vor gefühlt habe. Also ich bin kein Freund von Mannschaftssportarten.
Okay, es gab nicht diese eine Sportart, die dich auch irgendwie gefesselt hat.
Doch, ich bin Ewigkeiten geritten. Aber der Reitsport ist ein super ekliger Sport.
Ich wollte es nicht sagen.
Das ist so missgünstig. Und
ja, es ist ziemlich zickig alles, glaube ich.
Es ist extrem zickig, es ist super missgünstig, es ist... Jeder redet irgendwie schlecht hinter dem Rücken von anderen und deswegen konnte ich mich damit auch einfach überhaupt nicht identifizieren. Also ich würde nicht sagen, dass ich nie lästere, so macht ja auch Spaß, aber...
Wie das da abging, war für dich zum Teil zu viel.
Ja, das war einfach teilweise heftig, wo dann wirklich auch, also das ging dann schon in Richtung Mobbing und damals war ich auch einfach noch deutlich jünger und dann habe ich da mitgemacht, aber dann taten mir die Leute, die gemobbt wurden, einfach nur leid und das war auch nicht so das... Ware.
Und gab es noch irgendwie einen Sport, den du gut fandest oder gut findest?
Ja, ich habe ganz lange Fitness-Muay Thai gemacht.
Ist das ansteckend? Was ist das?
Das ist Muay Thai, ist Thai-Boxen. Ich habe das aber nur gegen den Sandsack gemacht, eben mit dem Fitness-Aspekt vorher, wo man dann Liegestütz und sowas gemacht hat, sowas Furchtbares. Genau, und dann hat man eben gegen den Sandsack geboxt und es war sehr befreiend.
Aber irgendwann hat es nicht mehr gepasst, oder?
Nee, genau. Auch das habe ich immer alleine gemacht und es war aber ein freiwilliger Termin. So, das war dann mehrmals die Woche, also wie so ein Fitnessstudio, und das kann ich nicht. Ich brauche jemanden, mit dem ich da hingehe, wo ich dann auch wieder in Zugzwang komme, damit ich das machen muss. Zum Beispiel auch jetzt meine sehr gute Freundin, die macht gerade ihr Studium, ich glaube Fitnessmanagement, Fitnessgesundheit, irgendwie sowas. Und die arbeitet halt in einem Fitnessstudio. Und ich sage immer, Annika, du musst mich heute Abend fragen, ob ich Sport gemacht habe, damit ich mich dann schäme, wenn ich Nein sagen würde.
Lina, fehlt dir noch irgendwas? Hast du noch irgendwo was, wo du sagst, das ist gerade für mich ein großes Ding, ist ein wichtiges Thema? Wenn ich das Stichwort höre, kann ich sofort anfangen zu sinnieren, zu philosophieren?
Ja, aber das hat gar nichts mit irgendwas anderem zu tun.
Was ist es?
Eine Sache, die mich super sauer macht, sind Familieninfluencer.
Bei?
Zum Beispiel die Harrisons.
Bei Insta ist das so.
Bei Instagram, YouTube.
Dann hast du doch wieder was damit zu tun.
Ja.
Mit dieser Social-Media-Welt.
Wenn ich sehe, dass irgendwelche Leute schon ihre Babybäuche vermarkten und ihr Einkommen von einem Neugeborenen gesichert wird, da krieg ich Plack. Also ich finde, Kinder haben nichts auf den sozialen Netzwerken zu tun. Vielleicht mal von hinten oder so, aber wirklich, also die Harrisons, kennst du die Harrisons?
Ich kenne die Harrisons nicht.
Sei froh. Die Harrisons sind eine Familie, die nach Dubai ausgewandert sind, weil Steuern. Unter anderem haben die ein Video von ihrem neugeborenen Baby, wie das erste Mal baden, mit einem weißen Laken drüber, wo ich mich frage, ladet es doch einfach gleich auf pädophilen Plattformen hoch. So, warum macht ihr diesen Umweg? Ist doch unnötig. Da werde ich wirklich sauer. Ich habe da auch noch kein gutes Argument für gehört.
Was gab es überhaupt für Argumente für, die dir zu Ohren gekommen sind?
Ja, dass die Kinder ja dazugehören und das ja auch irgendwie dann Realitätsverfälschung wäre, wenn man die nicht zeigen würde, weil sie ja zum Leben dazugehören. Das mag auch stimmen, aber dann kann man sie von hinten zeigen oder nur die Hände oder was weiß ich. Man muss nicht einen Full-on-Face-Shot von einem Baby machen.
Es ist ja vermutlich absichtlich gemacht, um genau die Emotionen hervorzurufen bei den Leuten,
genau,
die es dann sehen, damit die es süß finden, damit die es gucken und so weiter.
Ja, er sichert dann ein Säugling das Einkommen der Familie. Das ist doch, also das ist Kinderarbeit, das gehört verboten.
Du darfst mich nicht fragen, warum Leute sowas überhaupt machen und warum andere Leute sowas überhaupt anschauen. Das darfst du mich bitte, bitte, bitte nicht fragen.
Nein, aber das macht mich sauer, das Thema.
Ich kann es dir nicht beantworten. Ja, das verstehe ich. Und, startest du eine Petition?
Nee, ich glaube, da gibt es schon welche.
Okay.
Sonst habe ich nichts.
Wie ist das mit den Hunden? Wie ging das los? Wann hast du es durchgesetzt, dass du einen Hund kriegst als Kind?
Nein.
Du hast ohne Hund aufgewachsen.
Ich bin ohne Hund aufgewachsen. Ich bin mit Katzen aufgewachsen. Ich gehöre auch zu den wenigen Leuten, die beides gleich gut findet. Also ich kann ein bisschen besser mit Hunden, aber ich möchte auch irgendwann super gerne Katzen haben. Ich fand Tiere schon immer toll. Ich wollte auch immer einen Hund haben, aber dann war dieses Jahr. Und wenn es dann im November morgens regnet und kalt ist, wer geht dann mit dem Hund raus? So das, was wahrscheinlich jedes Kind hört, wenn man sich einen Hund wünscht. Und
wie alt warst du, als du ihn haben wolltest?
Schon immer. Seit ich denken kann,
also,
wollte ich einen Hund haben.
Seitdem du in der Grundschule gehst.
Ja, auf jeden Fall. Ich wollte immer einen Hund haben. Habe nie einen gekriegt und dann, kurz nachdem ich mit meinem Freund zusammengezogen bin, 2021, lag sein Vater für eine Zeit im Krankenhaus und der hat einen ganz, ganz kleinen Hund, also wirklich klein, 2,5 Kilo, 20 Zentimeter hoch, eine Fußhupe. Und der war dann auf einmal bei uns und der war sehr unerzogen und ich habe das aber nicht so gerne, egal wie groß der Hund ist, wenn der mir auf der Nase rumtanzt. Und dann habe ich angefangen, mich da an das Thema einzulesen und habe da halt eine totale Leidenschaft entdeckt und habe dann auch direkt gesagt, ich will irgendwann einen eigenen Hund haben und war aber immer so, was soll ich denn machen mit der Zukunft und welchen Job kann man machen, wo man einen Hund mitnehmen kann. Ja, und dann habe ich schon einmal gesagt, ich möchte gerne Hundetrainerin werden und dann war ich aber auch so, nein, das kann ich ja nicht machen, das ist ja kein richtiger Job und wie soll ich damit Geld verdienen und blabliblub. Hab das dann für mich abgeschrieben, hab gesagt, ich möchte Lehrerin werden. So, dann habe ich mit meinem Stiefonkel, also eigentlich ist mein Onkel so, der ist mit meiner Tante zusammen seit Jahren, der hat mich dann gefragt, sag mal, warum möchtest du eigentlich Lehrerin werden? Und dann habe ich gesagt, ja, Verbeamtung, Ferien, gutes Geld, gute Pension. Und dann meinte er, ja, das sind vielleicht gute Gründe, Lehrer zu werden, aber keine guten Gründe, eine gute Lehrerin zu werden. Und dann meinte ich ja und dann war ich schon wieder, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Hab mich schon wieder so verloren gefühlt. Und dann waren wir essen und da war dann ein sehr unerzogener Hund. Und dann habe ich losgelegt und habe gesagt, und das könnte man jetzt machen und das könnte man jetzt machen. Und dann meinten meine Tante und mein Onkel beide so, warum wirst du denn nicht einfach Hundetrainerin? Warum machst du denn nicht einfach die Ausbildung? Wenn es dann nicht funktioniert, kannst du ja immer noch Lehrerin werden. Aber warum fängst du dann mit Plan B an, anstatt erstmal mit Plan A anzufangen, weil vielleicht wird es ja gut. Das ist übrigens ein Lebensmotto, was ich von meiner Tante bekommen habe. Sie hat mir so ein Bild geschenkt, da stehen zwei Vögel auf einem Ast und der eine sagt, what if I fall? Und der andere sagt, but what if you fly? Und das ist tatsächlich mein Lebensmotto geworden, weil meine Tante immer sagt, mach doch einfach, kann ja gut werden. Und wenn es nicht gut wird, kann man immer noch was anderes machen. Ja, und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich die Ausbildung und guck, was wird. Ja, und dann habe ich die angefangen.
Und bislang bist du damit?
Ja, bin ich zufrieden. Also es ist deutlich umfangreicher, als man so denkt. Mhm. Man denkt ja so, Hundetrainer wird ja oft belächelt von vielen.
Es gibt ja auch so komische Stars in der Hundetrainer-Szene.
Ja.
Ich will gar keine Namen nennen, weil ich...
Ja, wir kennen ja alle die Namen. Den einen finde ich auch gut, den anderen nicht so. Rütter ist super, Milan weniger super.
Und dann bist du später die Kaschner.
Ja. Ja, das ist auch immer, die Leute sagen, dann wirst du ja die zweite Martin Rütter. Und ich so, nee, ich werde die erste Kaschner.
Die erste Lina Kaschner.
Die erste Lina Kaschner. So.
Warum gibt es eigentlich noch gar keine Frau?
Weil tatsächlich früher Hundetrainer auch ein sehr männlicher Beruf war.
Das ist bestimmt so dieses archaische Bild des hart durchgreifenden Mannes.
Genau.
Und dann sagst du, ich habe damals schon Muay Thai gemacht, als sie alle noch...
Sollen die mal kommen.
Genau. Was findest du an Rütter gut?
Ich hole ein bisschen weiter aus, also nicht über den Anfang wundern. Viele Menschen, die mich fragen, beziehungsweise die sagen, wenn du Hundetrainerin wirst, so, dann arbeitest du ja den ganzen Tag mit Hunden. Aber nein, man trainiert die Menschen. Und viele Hundetrainer können ganz toll mit Hunden, aber überhaupt nicht mit Menschen. Was total kontraproduktiv ist, weil du den Leuten sagen musst, dein Hund ist unerzogen, du musst was ändern. Dazu sollte man ein gewisses Charisma, eine gewisse Empathie mitbringen. Und ich finde, das hat halt der Rütter total. Der kann super mit den Hunden, ist aber auch ein unglaublicher Menschenversteher, super empathisch und kann einfach ganz toll auf die verschiedenen Bedürfnisse eingehen. Er merkt, wenn ein Mensch zum Beispiel mehr Tough Love braucht oder wenn jemand ein bisschen sensibler ist. So zum Beispiel letztens auf einem von meinen Seminaren, da ist mein Hund völlig durchgedreht, weil er einfach jung war. Und da war eine Trainerin, die hat zu mir gesagt, wenn du so weitermachst, dann kann dein Hund in einem Jahr nur noch mit Maulkorb laufen. Da habe ich geheult, weil ich mit so einer Härte nicht klarkomme. Und das habe ich dann auch der einen Seminarleiterin gesagt. Und sie meinte, ja, also wenn man Hundetrainer sein möchte, dann muss man darauf eingehen können, was ein Mensch gerade braucht. Und wenn ein Mensch sensibler ist, dann kann man sowas nicht sagen. Und ich finde das ganz toll an dem Rütter, dass der eben da sehr drauf eingehen kann. Und einfach ein unglaublicher Menschenversteher ist.
Ja, schön.
Ja.
Ist das für dich eine echte Perspektive?
Was?
Als Lina Kaschner dann einfach,
wenn
sie es ergibt, oder?
Also ich wollte schon immer gerne irgendwann berühmt sein, aber ich weiß nicht, ob als das.
Schauen wir mal.
Ja, mal gucken, was da kommt. Vielleicht bin ich ja jetzt immer im Radio. Who knows?
Und genau, who knows? Du hast manchmal so, dass du englische Begriffe nutzt.
Mhm.
Wie lange warst du im englischsprachigen Ausland?
Gar nicht.
Ah, okay.
Ich gucke alles, was ich gucke, auf Englisch. Und spreche fast fließend Englisch dadurch und mir macht die englische Sprache einfach viel mehr Spaß als die deutsche Sprache. Deswegen, es ist so ein bisschen peinlich. Ich werde immer wie die
lustig.
Lisa aus Australien, die ihren Austausch in Australien gemacht hat. Aber bei mir kommt das einfach so raus.
Wer ist Lisa aus Australien? Muss ich die kennen?
Das ist Gen Z.
Ist so ein YouTube-Star?
Nee. Die Lisa aus Australien ist der Prototyp der Austauschschülerin aus Australien, die jetzt immer nur noch mit dem Surfbrett unter Arm rumrennt und eben sagt, wie war das nochmal auf Deutsch, obwohl sie eigentlich urdeutsch ist.
Okay.
Ja, genauso wie es den BWL-Justus gibt. Das sind so Archetypen, ist das das? Ja, irgendwie so, genau.
Also Lina, ich fand diese Stunde mit dir alles andere, aber nicht langweilig.
Ich fand's auch nicht langweilig.
Das ist doch gut.
Ja.
Ich hatte schon ein bisschen Angst.
Nee.
Liebe Lina Kaschner, 22 Jahre jung, freundliche, wie ich finde, offene und trotzdem auch ein bisschen geheimnisvolle Person hier aus Bremen. Wie fasst du es zusammen? Ich meine, du bist erst, in Anführungszeichen, 22. Mhm. Aber wie würdest du es auf den Punkt bringen, in eine Nussschale packen? Was ist die Geschichte deines Lebens?
Die Geschichte meines Lebens ist, dass es nicht immer einfach war. Und ich deswegen vielleicht auch schon so viel zu erzählen habe, weil ich einfach viel erlebt habe und viel überleben musste, um es dramatisch auszudrücken, aber eben auch gelernt habe, dass man mit Hilfe alles schaffen kann. Und ja.
Ist immer gut, mit dem Bus irgendwo loszufahren.
Ist immer gut, genau. Es hilft. Kann ich jedem empfehlen. Einfach mal raus.
Danke, dass du dich drauf eingelassen hast.
Ja, sehr gerne.
Wer weiterhören möchte, der darf jetzt klicken auf die Folge Viele Freunde und trotzdem oft einsam. Mit David Wolf habe ich da gesprochen. Das, finde ich, passt jetzt inhaltlich ganz gut. Ist auch Gen Z und ist auch tatsächlich dieses Einsamkeitsding mit drin, wo er sagt, das ist eigentlich eine Volkskrankheit und ihm ist wichtig, dass es aus der Schweigeecke rauskommt. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. Ich habe noch einen Podcast-Tipp. Stell dir vor, du bist mehr oder weniger prominent und zu einem vielversprechenden Podcast eingeladen. Du denkst, du gehst da auf ein paar Drinks hin und quatschst ein bisschen über dies und das und dann steht plötzlich deine Mutter in der Tür. Der Podcast vom Saarländischen Rundfunk mit Unterstützung des WDR heißt nämlich in Wirklichkeit OMG, meine Mutter. Donja Farahani überrascht ihre prominenten Talkgäste und bringt sie damit ganz schön aus der Fassung. Immer freitags eine neue Folge in der ARD Audiothek.